Lieber Herr, danke, dass du es gut mit uns meinst, dass du jetzt auch unter uns bist und dein Wort an uns segnen wirst. Amen. Mit Orchideen ist das so eine Sache. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal langfristig geschafft hat, solche Pflanzen am Leben zu halten. Also ich habe das Gefühl, man muss seine Orchideen lieben, wenn einem das gelingen soll. Ich finde es ganz gut, dass hier vorne eine steht bei der Deko. Wenn man eine Orchidee behandelt wie einen Kaktus, dann wird da nichts draus. Und ich denke, dass es auch, was unser Gebetsleben angeht, zur Pflege unserer Beziehung mit Gott gehört, dass wir regelmäßig und intensiv mit unserem Vater im Himmel reden. Und dass es ein wichtiger Punkt ist, der Pflege der Beziehung zu Gott. Der Text heute steht in Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Ich habe hier nur die ersten abgedruckt, die ersten beiden. Ich lese mal nach der Basisbibel, die wir auch im biblischen Unterricht verwenden. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Predigt zum Vater Unser. Und wie das Vater Unser steht auch der heutige Predigttext in der Bergpredigt Jesu. Es geht hier um das Reich Gottes und welche Gesetzmäßigkeiten darin für Gottes Kinder gelten. Und weil Kinder, die ihren Vater im Himmel lieben, ganz selbstverständlich regelmäßig mit ihm reden, geht es hier in der Bergpredigt schon zum dritten Mal um das Thema Gebet. Schon dadurch wird auch die zentrale Bedeutung der Beziehungspflege zu Gott durch das Gebet unterstrichen. Gott ist es wichtig, dass ich eine möglichst intensive und feste Verbindung im Gebet mit ihm pflege. Zwischen mir als Gottes Kind und ihm als dem Vater ist es doch unverzichtbar. Stellt euch mal vor, als Eltern seid ihr den ganzen Tag mit euren Kindern zusammen und die reden keinen einzigen Satz mit euch. Die fragen nichts, die lassen euch an keinem ihrer Erlebnisse teilhaben, sie bitten euch auch nichts. Wenn das so ist, dann merkt ihr doch, da stimmt was nicht an der Beziehung zwischen euch und euren Kindern. Wenn sie nicht reden mit euch, dann ist das auch ein Anzeichen von fehlendem Vertrauen und fehlender Liebe. Vielleicht kann man sich das noch als Baby erlauben, dass man nicht mit seinen Eltern redet, aber selbst die schreien ja, weil sie damit rechnen, dass sie gehört werden. Bittet und es wird euch gegeben. Ich finde, jemanden um etwas bitten zu können und bitten zu dürfen, das gehört eigentlich zu unserem alltäglichen Miteinander. Wir sind doch als soziale Wesen geschaffen. Wir brauchen uns gegenseitig und das wissen wir. Deswegen bitten wir uns auch gegenseitig zu Recht um Hilfe. Aber eine Bitte kann durchaus auch mal unangenehm sein, wenn ich zum Beispiel nicht zuversichtlich bitten kann, sondern wenn ich widerwillig um etwas bitten muss, dann können Bitten sogar demütigend sein. Nämlich dann, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es derjenige, den ich bitte, gut mit mir meint. Oder noch schlimmer, wenn ich weiß, dass er es nicht gut mit mir meint, sondern dass er nur an sich selber denkt. So kommen sich, glaube ich, gerade alle vor, die Putin bitten müssen, dass er sich mit seinen Ansprüchen und mit seiner rohen Gewalt mäßigt. Wirklich was entgegenzusetzen hat der sogenannte Westen nichts und das weiß Putin ganz genau. Er nutzt die Schwäche seiner Gegner gnadenlos aus und kostet auch seine Macht zurzeit aus. Und da erscheint jede Bitte eine Demütigung zu sein, was die Spirale der Gewalt noch weiter antreiben kann. Demütigend kann auch eine Bitte für manche Arbeitnehmer sein, vor allem im Billiglohnsektor, wenn sie trotz großer Leistung kaum was verdienen. Dann kann man den Chef nur bitten, dass er mehr zahlt, fordern kann man es nicht. Höchstens gehen und eine andere Stelle suchen. Bei Gott, da braucht niemand zu fürchten, dass er so ist, dass er so kalt und nur auf sich selbst konzentriert ist. Er will uns durch unsere Bitten weder demütigen noch klein halten. Und im Übrigen hört Gott unsere Gebete ganz sicher nicht nur deswegen, damit er endlich seine Ruhe hat, sondern damit wir in ihm unsere Ruhe finden. Ihm gegenüber ist die Bitte kein peinliches Bitten müssen, sondern es ist ein Bitten dürfen. Und das ist für unsere Gebete vielleicht auch manchmal nochmal wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir auch das Gebet miteinander nicht wie eine lästige Pflicht abarbeiten, sondern dass wir sehen, das ist doch etwas Wunderschönes, dass wir mit unserem Vater so offen und frei reden dürfen. Er freut sich sogar auf unsere Bitten, weil er uns liebt und weil er uns deshalb hören und auch fördern will. Jemanden um etwas zu bitten, das kann auch eine Form von Höflichkeit sein. Unsere Enkeltöchter versuchen das gerade verzweifelt zu lernen. Statt einfach nur willig oder haben, sollen sie erstmal lernen, Bitte zu sagen. Also zugegeben, das verstehen sie noch nicht so richtig. Es ist doch eigentlich klar, was sie wollen. Und wenn das dann auch noch auf dem Frühstücktisch steht, wieso wollen dann die Erwachsenen noch ein Bitte hören? Wer Bitte sagt, meint doch eigentlich willig, aber er soll es höflicher ausdrücken. Ist es wirklich nur so? Warum sage ich Bitte? Warum bin ich höflich? Das hat mit dem zu tun, den man bittet. Ihm gegenüber bedeutet auch dieses kleine Wörtchen Bitte Respekt und Achtung. Die Bitte als reine Höflichkeitsfloskel mag vielleicht dann nur eine Form sein, eine Formsache, aber ernst genommen gebe ich mit meiner höflichen Bitte oder noch besser mit meiner herzlichen Bitte dem anderen zu verstehen, dass ich seine Hilfe nicht nur brauche, sondern dass ich sie speziell von ihm auch schätze. Und so soll es mit meiner Bitte Gott gegenüber immer sein. Ich bin mir dabei natürlich bewusst, dass er der Geber ist und meine Bitte er mir nur dann gewähren wird, wenn er und nicht nur ich das will. Es liegt immer an seiner Gnade, wenn meine Bitte erhört wird. Und ihm gegenüber erkenne ich wie ein Kind seinen Eltern gegenüber sowohl meine Hilfsbedürftigkeit als auch meine Abhängigkeit von ihm. Und ich erkenne auch grundsätzlich mit meiner Bitte die Unterordnung unter ihn an. Und das ist gut so. Als sein Kind ist das kein Problem. Da ist das Bitten dürfen, kein Bitten müssen, es ist keine erzwungene Demütigung, sondern ist eine freiwillige, demütige Haltung meinem himmlischen Vater gegenüber. Mit meinen Bitten an Gott drücke ich mein Vertrauen zu ihm aus. Ich vertraue ihm darin, dass er in seinem besten Sinne die Bitten erfüllt, die ich an ihn richte, ohne dass ich auf meine konkreten Vorstellungen bestehen kann. Eine echte Bitte darf deshalb schon ganz konkret ausgesprochen werden, so wie mit der Klimaanlage. Ja, das ist okay. Und das kann auch Gott unter Umständen durchaus sehr konkret erhören. Aber es bleibt immer eine Bitte. Und sie kann Gott gegenüber nie eine Forderung sein nach der Erfüllung meiner konkreten Vorstellung. Und es wird euch gegeben, gilt also nicht als generelles Versprechen, dass uns Gott jeden Wunsch erfüllen muss. Nur wenn mein Wunsch und sein Wille für mich oder für diejenigen, um die ich bitte, zusammenpasst, dann kann ich damit rechnen, dass meine Bitte erhört wird. Was Jesus aber hier speziell in unserem Textabschnitt zur Bitte sagt, betrifft nicht in erster Linie die Bitte für andere. Ich hatte das ursprünglich genannt, die Überschrift zur Predigt, Fürbitte mit fester Erwartung. Ich würde es lieber nennen, Bitte mit fester Erwartung, weil es hier doch sehr auch um das Bitten für mich selbst geht. Natürlich dürfen und sollen wir für andere bitten, das sagt Jesus selbst auch an vielen Stellen, auch in der Bergpredigt sogar, für unsere Feinde und Verfolger sollen wir bitten. Aber hier geht es um eine Bitte für uns selbst. Was wir uns bei Gott erbitten dürfen und unbedingt sollten, darum geht's, ohne zu zögern. Wen wir dabei um etwas bitten dürfen, ist entscheidend dafür, ob wir mit einer Erhörung rechnen dürfen oder nicht. So wie es die Kinder auch gemacht haben, ja, bei Müllers. Ja, also wenn sie nicht gewusst hätten, wen sie hier bitten, dann hätten sie es gar nicht versucht. Aber weil sie wussten, dass die Eltern nicht nur weich geklopft werden müssen, sondern es gut mit ihnen meinen, war der Versuch sehr berechtigt. Wen bitte ich? Wen bitte ich als Kind Gottes? Ich bitte keinen fernen, über alles erhabenen, unzugänglichen und fremden Gott, sondern ich bitte meinen Vater im Himmel, der mich lieb hat. Das ist der bestimmende Faktor bei meiner Bitte. Und die Erfüllung meiner Bitte, die wird schon ganz entscheidend mit Gottes Macht und seinen unbegrenzten Möglichkeiten zu tun haben, aber noch viel mehr wird diese Bitte mit der Liebe zu tun haben, die er für mich hat. Und so darf ich ihn als Herrn, als mächtigen Herrn, als Vater und als Freund gleichzeitig bitten, im kindlichen Vertrauen und immer in Hochachtung vor seinem Willen und seiner Kraft. Und damit eigentlich ist schon mal jeder stumpfsinnige Gebetsautomatismus ausgeschlossen. Es geht nicht darum, dass wir in der Bibel nach Stellen suchen, zu sagen, so hier steht, wenn ich um das bitte, dann muss Gott das so machen, wenn ich das bitte, muss er das so machen, sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass er mit allem, mit dem wir zu ihm kommen, es gut mit uns meint und es richtig macht. Um was bitte ich? Bei der hier von Jesus angesprochenen Bitte geht es nicht um die alltäglichen Kleinigkeiten, sondern es geht hier wirklich ums Ganze. Es geht ums Eingemachte. Das zeigen zwei weitere ergänzende Umschreibungen für die Bitte, die Jesus hier meint. Die erste Umschreibung: sucht und ihr werdet finden. Es geht hier um eine ganz grundsätzliche Suche. Es geht dabei nicht nur um ein bisschen Lebenshilfe, es geht um mein ganzes Leben. Jesus will, dass ich beim Vater im Himmel nach erfülltem, neuem Leben suche und Rettung aus meinem alten, aus meinem ohne ihn leeren und schnell vergänglichen Leben bitte. Paulus hatte das mal den schlauen Skeptikern in Athen so erklärt, das kann man in Apostelgeschichte 17 in seiner berühmten Rede auf dem Areopag nachlesen. Da heißt es, Gott wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir, doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Also unsere ganze Existenz ist unmittelbar mit ihm und seiner Gnade verbunden. Darin erinnert Paulus die Athener, dass sie ihr Leben nicht sich selbst zu verdanken haben, sondern dem, der es geschaffen hat und erhält. Jeder, der mal schwer krank war und wieder gesund werden durfte, der ahnt zumindest was davon, wie wenig er selbst und wie wenig oft auch die besten Ärzte da im Griff haben. Sucht und ihr werdet finden, das bezieht sich aber nicht auf die körperliche Gesundheit, die vielen als das Wichtigste im Leben erscheint. Es geht darum, nach dem zu suchen und zu fragen, was mein ganzes Leben sinnvoll macht, was es ausmacht, samt Körper, Seele und Geist. Und das kann ich nur von Gott, der das Leben geschaffen hat, selbst erfahren. Er allein hat doch die Antworten auf die Fragen, woher komme ich, warum bin ich da, Wer hält mich, wenn ich falle? Wer gibt mir Hoffnung über den Tod hinaus? Und worauf ist eigentlich überhaupt mein ganzes Leben ausgerichtet? Worauf zielt es ab? Und wer hier nach Gott sucht, um bei ihm die Antwort zu finden, der wird nicht enttäuscht werden. Das sagt Jesus hier mit diesem Satz aus: Sucht und ihr werdet finden. Wie ernst ich es damit meine, zu Gott finden zu wollen, das drückt diese Suche aus, diese intensive Suche. Je wichtiger mir was ist, desto mehr suche ich ja auch sonst im Leben danach. Könnt ihr mal überlegen, was ihr zum letzten Mal so richtig gesucht habt und warum? Natürlich, weil ihr es unbedingt vielleicht gerade jetzt möglichst schnell gebraucht habt. Bei mir ist das meistens Portemonnaie, ja, oder der Autoschlüssel, der Reisepass oder manchmal auch die zweite Socke. Oder war es vielleicht was viel Wichtigeres, was ihr gesucht habt? Zum Beispiel Gesundheit in einer Krankheit, eine Arbeitsstelle, eine bezahlbare Pflegekraft für die Eltern, eine Wohnung, die Versöhnung nach einem Streit oder vielleicht auch den Ehepartner fürs Leben. Bei all diesen Dingen dürfen wir unseren Vater im Himmel natürlich auch um Hilfe bitten. Aber noch viel mehr darum, dass wir das Leben bei ihm selbst finden, sogar das Ewige. Danach sollten wir am intensivsten suchen. Es ist das Beste und das Größte, was Gott dir geben kann. Und es ist auch das Beste und Größte, was er aus deinem Leben machen will. Und er schenkt es dir und mir mit Jesus. Durch Jesus darf ich jetzt schon ganz nah bei Gott sein, wie ein geliebtes Kind bei seinen Eltern. Und nur bei ihm ist mein Leben in Sicherheit. Nur bei ihm kann ich endgültig zur Ruhe kommen und zufrieden sein. Das ist das Wichtigste, was ich für mein eigenes Leben erbitten und suchen kann und auch suchen darf. Und Gott will nichts mehr, als dass das möglichst viele Menschen auch tun. Deswegen ruft er uns zu sich und wartet darauf, dass wir kommen. Und dann am besten noch andere auf dem Weg zu ihm mitbringen. Damit wir bei ihm das Leben finden, statt dem Tod geweiht zu sein. Klopft an und es wird euch aufgemacht. So unterstreicht Jesus das noch ein zweites Mal. Es ist ein Bild, mit dem Jesus noch einmal dieses Grundlegende der Bitte erklärt, um die es hier geht. Der Vater will uns ja nicht nur helfen und uns erfülltes Leben schenken, er will mit uns auch zusammen sein. Das Anklopfen, das steht für ein Haus, wo Gott wohnt. Ja, einer, der bereit ist, jemanden zu sich zu lassen, in sein Reich, in sein Heim. Er will, dass wir bei ihm zu Hause sind. Und da ruft er uns nicht nur in eine Wohngemeinschaft mit ihm oder als Gast für eine bestimmte Zeit, sondern er ruft uns zu sich selbst an sein Herz. Dass wir seine Kinder sind, das will er. Nicht seine Gäste und auch nicht nur welche, die ihm irgendwie was bei der Arbeit helfen, sondern er will, dass wir seine Kinder sind. Und wer das will, der braucht nur zu klingeln, sagt Jesus, oder heute, damals war es Klopfen. Du kannst also einfach anklopfen, statt alles Mögliche im Leben vielleicht vorher abklopfen zu müssen, was dir scheinbar mehr Glück bringt und mehr Erfüllung verspricht. Du kannst sicher sein, dass der Vater im Himmel wirklich dein Glück will und dass er sich mit dir zusammen freuen will über dein Leben, weil er dich liebt. Jesus sagt dir, dass es sich lohnt, bei ihm anzuklopfen, weil dir aufgemacht wird. Das predigt Jesus, dafür lebt er, dafür stirbt er, dafür ist er von den Toten auferstanden und er ist selbst diese Tür zum Vater, an die wir anklopfen dürfen. Eine andere gibt es nicht. Bei ihm darf ich anklopfen, um beim Vater im Himmel eingelassen zu werden. Aber anklopfen, das muss ich schon selbst. Das können mir andere nicht abnehmen und das sollen sie nach Gottes Willen auch nicht. Gott will, dass ich aus eigenem Wunsch zu ihm komme und bei ihm anklopfe. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass die Tür nicht automatisch für jeden offen steht. Es gibt eine Bedingung, um eingelassen zu werden, und das ist das Anklopfen, das ist der Glaube an Jesus. Er, so sagt es Jesus in einem anderen Gleichnis, ist ja nicht nur die Tür, sondern er sorgt auch für das feierliche Gewand. In der damaligen Welt war das ein klares Bild für die Bedingung, warum man zu einer Hochzeitsfeier eingelassen wurde. Er sorgt für dieses feierliche Gewand, das ist sozusagen das Ticket, das den Zutritt zum Allerheiligsten erlaubt. Und das ist die von ihm selbst geschenkte Gerechtigkeit durch sein Sterben am Kreuz, die es braucht, um beim Vater im Himmel einziehen zu dürfen. Bittet, sucht und klopft an. Alle drei Umschreibungen derselben Sache haben eine klare Verheißung, sie wird von Gott erfüllt und nicht umsonst sein. Bittet und es wird euch gegeben. Speziell hier geht es also nicht darum zu bitten, egal um was, und es wird euch gegeben, sondern bittet um euer Leben als Kind Gottes und es wird euch von Gott gegeben. Sucht und ihr werdet unvergängliches, ewiges Leben finden, erfülltes Leben bei ihm. Klopft im Glauben an Jesus beim Vater an und er wird euch die Lebensgemeinschaft mit sich selbst schenken. Das veranschaulicht Jesus dann noch mit einem abschließenden Beispiel. Die Erhörung dieser Bitte ist so sicher, wie ein Vater seinem Kind keinen unverdaulichen Stein zu essen gibt, wenn das um lebensnotwendiges Brot bittet. Und so sicher, wie ein Vater seinem Kind keine Giftschlange gibt, wenn das einen Fisch haben will, wenn es hungert. Warum wohl? Weil Gott seinen Kindern ein lieber Vater ist. Deshalb will und gibt er das Gute und nicht das Böse. Das Bestmögliche für dich. Und das Gute ist die enge Verbindung zu ihm durch seinen Geist. Das lässt dich wachsen und das gibt dir Lebenskraft in allen Lagen. Das macht dich heil in deinen Beziehungen. Das lässt dich standhalten, wenn man dich kleinkriegen will. Und das verleiht dir auch Größe, wenn andere dich demütigen wollen. Das gibt dir die Kraft zu lieben, wo sonst nur gehasst wird. Und Brot und Fisch, die stehen genau dafür, für das Leben aus Gott, was zum Wachstum führt. Brot und Fisch, das waren damals die wichtigsten Lebensmittel am See Genezareth, weshalb Jesus sie für seine Zuhörer damals als Beispiel gewählt hat. Jesus betont damit nochmal, wie absurd es wäre, wenn Gott, den er uns vorher als der liebende Vater vorgestellt hat, Steine statt Brot und Giftschlangen statt Fischen geben würde. Das würden ja nicht mal die übelsten Typen ihren Kindern antun. Und so sicher, wie wir Menschen das Böse nicht lassen können, ist Gott gut. Also wird er, unser Vater im Himmel, wenn er um das Leben gebeten wird, nicht den Tod bringen, sondern seinen Geist, der uns erst richtig lebendig macht. Den Heiligen Geist, durch ihn haben wir Anteil an seinem Leben, am Leben des lebendigen Gottes. Das spricht Jesus nochmal an. Er spricht an einer ganz ähnlichen Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 13, fasst dieselben Sätze aus und macht es hier noch konkreter. Er nennt den Heiligen Geist als konkrete Erhörung dieser grundsätzlichen Bitte und Suche und Anklopfen um das Leben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Und das darfst du nicht nur hoffen, das sollst du wissen, dass dir der himmlische Vater das Leben gibt, wenn du ihn im kindlichen Vertrauen bittest, weil du weißt, dass er dich liebt. Was macht dieses Leben mit Gott so reich? Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das Lied hieß. Das war das zweite Lied, was wir vorhin gesungen haben. Das fand ich ganz bemerkenswert. In einer Strophe war da genau das aufgezählt, was es ausmacht, mit Gott im Gebet verbunden sein zu dürfen. Du bist immer geliebt. Du bist immer verstanden. Wir verstehen uns ja manchmal selber nicht und wissen nicht, wie wir das ausdrücken sollen, was uns bewegt. Und finden keinen Menschen, dem wir das anvertrauen können, weil es uns an Ausdrucksmöglichkeiten fehlt. Und da darf ich wissen, dass Gott mich immer versteht, dass er mir nicht nur zuhört, damit ich selbst beruhigt bin, sondern er hört mir zu, weil er mich versteht und weil er weiß, was dann das Beste für mich ist. Du bist bei ihm immer getröstet und du bist nie allein. Du bist nie ohne Hoffnung, selbst wenn du todkrank bist. Denn du weißt, dass er das Leben ist, das über den Tod hinausgeht. Und die feste Erwartung auf deine Bitte, die darfst du also ganz sicher haben. Sie ist berechtigt. Denn Gott ist weder ein kalter Ignorant noch ein Sadist. Er will, dass du lebst und das gute, erfüllte Leben bei ihm findest. Ihn also um dieses Leben zu bitten, ist weder demütigend noch peinlich, noch ist es eine Floskel. Es ist die Bitte deines Lebens. Und wenn du es nicht schon getan hast, was ich bei ganz vielen hier von uns annehme, dann bitte noch heute drum, dass er deine Suche zum Ziel bringt, dass er dich ins Leben bei ihm einlässt. Du wirst es in Hülle und Fülle haben. Jesus hat es versprochen und er wird sein Versprechen halten. In Jesu Namen. Amen.